Also, liebe Freundinnen und Freunde, im Elend der Pandemie freue ich mich, dass wir uns dennoch zu die Vretora treffen können. Und das wird gleich auch Thema für sein. Ich mache mal etwas Ungewöhnliches diese Woche. Wie ihr weißt, bin ich eher so ein Chat-Typ. Also, ich interessiere mich insbesondere an, was der Text sagt oder sagen will. Auch wenn es darum geht, zwischen den Zeilen zu lesen, versuche ich das mit literarischen Methoden herauszufinden, was der Text von uns will. Und ich versuche normalerweise nicht in den Text hineinzulesen, was auch seine Rolle hat. Es gibt Zeiten, wenn das wichtig ist. Und ich will da heute was anderes versuchen. Natürlich, Parashat Vayakel ist dafür ideal. Denn was ist Parashat Vayakel? Parashat Vayakel ist eine von fünf Parshiot, die alle das gleiche Thema behandeln. Wir haben Melechet HaMishkan. Warum haben wir Melechet HaMishkan über so vielen Parshiot? Es gibt verschiedene Antworten, aber insbesondere, wenn wir das, es gibt natürlich Teilantworten. Erstens bekommt Moshe Rabbeinu den Auftrag, als erstes Auftrag hat er den Auftrag, das Heiligtum selbst zu bauen. Dann gibt es den Auftrag der Uniformen, der Kohanim, der Hauptpunkten des Tempeldienstes und wie ihn einzuweihen, besser gesagt, wie die Kohanim einzuweihen. Und dann gibt Moshe das Befehl weiter. Wie hat es eigentlich gebaut? Und dann, wenn es steht, jetzt, also prächtig, es steht, man kann ihn einweihen. Das heißt, man kann die gleiche Geschichte aus diesem Grund so ausführlich erzählen, weil es verschiedene Teile gibt. Aber dennoch wirkt es so repetitiv, bis man versteht, dass das natürlich eine enorme Erfolgsgeschichte ist. Eine enorme Erfolgsgeschichte, denn in diesem Parashiot haben wir die Parasha letzter Woche, wo unsere Vorfahren nicht weniger als innerhalb 40 Tagen von der Offenbarung am Berg Sinai einem Götzen gemacht haben, Köter Egel, und
Ja.
dass es dennoch gelungen ist.
Ja,
Und
danke.
das muss ich auch noch lernen, wie tue ich einen anderen auf Mute stellen? Also ich weiß jetzt nicht wie, das werde ich noch
Einfach
lernen
weiter.
müssen. Eine Sekunde. Ihr hört mich?
Ja.
Also ich habe ihn gemutet. Gut, wunderschön. Das muss man alles lernen. Es ist die große Erfolgsgeschichte und deshalb wird sie ausführlich erzählt. Aber heute wollen wir uns mit Text auseinandersetzen, mit der Text ein bisschen anders. Und zwar punktuell einen Vers aus der Parasha anschauen und versuchen zu sehen, was er vielleicht zu unserer Situation zu sagen hat. Eigentlich erleben wir jetzt diese tragische Tatsache, dass alle Synagogen leer stehen. Für das erste Mal seit wir also in Europa Geschichte schreiben, haben wir freiwillig alle Bate Knesset, also freiwillige Regierung hat es von uns verlangt, aber vernünftigerweise, wir machen rege mit, weil wir wissen, dass das Richtige ist gerade jetzt, haben wir die Synagogen leer gemacht. Eigentlich in der Vergangenheit war das nur der Fall, wenn wir aus irgendwo vertrieben wurde, bedrängt, unterdrückt worden. Diesmal haben wir es freiwillig gemacht und wir haben die Synagoge, unsere heilige Orte verlassen. Was bedeuten uns unsere Synagogen? Und was bleibt uns über in dieser Zeit? Das sind Fragen, ich glaube, sie beschäftigen uns alle. Wir alle, die wir zu Hause stecken bleiben, das heißt alle, die kaum rausgehen, um einzukaufen oder für einen bestimmten Termin bei der Arbeit, den wir nicht auslassen können oder weil jemand jetzt in der Gesundheitsbranche
Mami.
in einem Spital arbeitet und deshalb die große Verantwortung hat, in dieser Zeit die medizinische Versorgung zu helfen, mit zu garantieren. außer diese Momente, wenn wir aus diesen Gründen aus dem Haus gehen, Mama, sind wir zu Hause und eben nicht in diesen Makom Kadosh. Also wie gehen wir damit um? Ich mache jetzt das Screensharing an, damit ich einige Quellen zeigen kann. Eine Sekunde. Ich gleich auch gar nicht. Also das geht so. Screensharing. Wo ist das? Nee. Tausch, wie macht man das? Select Window, ne, da muss ich doch. Das ist nur, das ist das. So. Seht ihr meinen Cursor?
Ja.
Und man sieht Schmott, 35. Kapitel. Okay. Mhm. Das kommt von einem Werk, das heißt Torah Ladat, hat ein Rabbiner Matthias Blum geschrieben. Fünfbändiges Werk, vielleicht gibt es schon 10 Bände jetzt, aber er hat. Er hatte vor vielen Jahren schon bereits ein Band zu jedem Chumash. Und hier geht es um die ersten zwei Psukim unserer Parasha. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israel vayomer aleihem eile advarim asher tziva Hashem lasot otam. Und Moshe versammelte die ganze und er sagte zu denen eile hadvarim, das sind die Dinge, die Wörter eigentlich, weil hier muss er sprechen, dass du sprechen sollst. Das ist was, das sind die Dinge, Asher Tziva Hashem Lasot Otam, das sind die Dinge, die Gott befohlen hat, sie zu tun. Also, Moshe wird jetzt befehlen, was er in den Abschnitten von Truma und der Zaveh bekommen hat, mitbekommen hat von Gott in Parshat Kitisa, dass er diese mit den Werkleitern, mit Bezalel und mit Ohaliyav besprechen soll. Und jetzt spricht er die ganze Gemeinschaft Israel an. Jetzt werden wir das Mishkan bauen. Und was ist die erste Sache, die er dann sagt? Sheshet Yamim Teasem Lacha. 6 Tagen soll jedes Werk verrichtet werden. Uvayom HaShvi'i und am 7. Tag Yelachem Kodesh, der wird euch heilig sein. Shabbat, Shabbaton, ein kompletter Ruhetag, Lashem zu dem Ewigen. Kola Osebom Lachayumat, jeder, der Werk an diesem Tage verrichtet, wird sterben, wird hingerichtet werden. Das ist jetzt das Befehl. Ihr macht vor, dass Moshe vom Mishkan spricht er von Shabbat. Das ist genau, was Rashi sagt. Hier haben wir die Quelle von Rashi, Sheshet Yamim. Kommentiert Rashi, Higdim lahem Azharat Shabbat. Higdim lahem, er hat vorgezogen für sie Azharat Shabbat, die Vorwarnung bezüglich des Shabbat, Letzivuy HaMishkan, Melechet HaMishkan, das bevor des Befehls des Werkes des Stiftzeltes. Lomar zu sagen, She'ina Docha Shabbat. Die Melacha, diese Arbeit, um das Mishkan zu bauen, ist keine Ausrede, ist keinen Grund, um den Shabbat zu verletzen. Ja, der Mishkan ist unser heiligster Ort, das Zentrum des ganzen jüdischen Gottesdienstes, aber dennoch ist der Shabbat noch wichtiger. Der Ramban versucht zu verstehen, was eigentlich der Stellenwert des Mishkans und des Beit HaMikdash ist. Für Ramban besteht darin das große Geheimnis und das hohe Ziel des Judentums. Unser Gottesdienst findet seine größte, herrlichste Entfaltung im Mishkan. Und das erklärt Ramban in folgender Form. Wir Sinai, es gab eine gewaltige Heiligkeit mit der Offenbarung am Berg Sinai. Diese Heiligkeit liegt aber nicht in den Steinen. Wir wissen nicht, wo der Berg Sinai ist. Aber was ja, wir wissen zwar nicht, wo der Berg Sinai ist, und die Heiligkeit von Sinai hat aufgehört, ein Jahr nach der Offenbarung der Berg Sinai, ertönte ein Schofar im Schoch Hayovel, Heilig ist nicht heilig. Was heilig ist, ist die Offenbarung. Sagt Ramban, wo ist der Berg Sinai gegangen? Da ist der Mishkan. Wir haben die Heiligkeit des Berg Sinai ist nicht verloren. Der ist mit uns mitgegangen, oder wenigstens damals nicht verloren. Der ist mit uns mitgegangen und das ist die Bedeutung des Mishkans und später des Bet HaMikdash. Und noch heute ist Makom HaMikdash heilig und wir warten auf den Tag, wenn der Mashiach kommen wird und wir nachher auch noch das Bet HaMikdash bauen, wieder aufbauen werden. Ob er jetzt vom Himmel hinabkommt oder ob wir ihn bauen müssen oder eine Kombination von beiden, das ist ein Thema für einen anderen Shiur. Aber ganz wichtig ist, die Heiligkeit von Sinai, die ist im Bet HaMikdash. So eine große Heiligkeit und Higdim Lehem Azarat Shabbat Letzivui Melechet HaMishkan. Das Shabbat, das Verbot von Shabbat kommt vor Melechet HaMishkan. Und hier, was Rav Matis Blum dazu schreibt. Sheshet Yamim Tasem Melacha, sechs Tage sollst du Arbeit verrichten, so hat Rashi das erklärt. Aber man kann es auch anders sehen. Veshema vielleicht, Yesh Lehasbir, vielleicht können wir erklären, Smichut Mitzvat Shmirat Shabbat Letzivui Melechet HaMishkan Bofan Acher. Dass das Verbot am Shabbat Melachot zu verrichten und das Gebot, den Mishkan zu bauen, das Stiftel zu bauen, dass die nebeneinander sind, kann man auch vielleicht anders erklären. Wieso? Sagt er so. HaMishkan ba lechaper al chet ha'egel. Warum haben wir das Mishkan? Das ist es ist nicht eindeutig, dass das so ist, wie es hier steht. Es gibt zwei verschiedene Zugänge zur folgenden Frage. Wie ist eigentlich die Reihenfolge der Parashiot in der Torah vom Befehl des Mishkans, vom Befehl zu Moschee, bis zur Vollendung, Errichtung des Mishkans? Erstens, Parashat Truma, Moschee bekommt die Befehle bezüglich des Baus, des Stiftzeltes und des Mobiliärs. Dann Parashat Tetzaveh, wo die Kleidung der Kohanim beschrieben wird, war auch ein Opfer die Nutzung eines Möbelstücks ausgelegt wird, nämlich es gibt das Tagesopfer, Tamid, Korban Tamid, sowie auch das Öl für die Menorah. Und es gibt auch die Einweihungszeremonie für die Kohanim. Dann haben wir Parashat Kittisa. Wir haben noch nichts gebaut. Moshe hat noch nichts erzählt. In Parashat Kittisa bekommen wir noch einige extra Befehle. Und dann gibt es diese große tragische Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und dann, wie Moshe um Verzeihung vor Gott bittet. Und Gott verzeiht unter Bedingungen. Und wie die Beziehung mit Gott wieder aufgebaut werden muss. Und wo sie gebrochen ist derzeit. Und in Parashat Vayakel tut Moshe das Volk dann versammeln und erzählt ihnen, was sie jetzt zu tun haben. In Parashat Pekudeh schaut man das ganze Werk, das vollendet ist, und der Mishkan wird errichtet. Und so können wir dann einen Sprung machen zum nächsten Buch, Vayikra, wo die Einweihung des Mishkans beschrieben wird, und einen Sprung zum Buch Bamidbar, wo die Einweihung von einer anderen Perspektive beschrieben wird. Das ist also, was wir dort haben. Und hier ist das große Problem. Inmitten haben wir die Sünde mit dem goldenen Kalb. Also, wieso wird die ganze Geschichte von Mishkan in zwei geteilt? Es gibt da zwei verschiedene Zugänge. Ein Zugang ist Rashi und ein Zugang ist Ramban. Rashi sagt, wir müssen verstehen, das ist nicht chronologisch geordnet, sondern didaktisch und chronologisch, aber ist das alles mit dem Mishkan nach dem Chet HaEgel geschehen. Von Rashi verstehen wir, dass das Stiftzelt dafür beauftragt wurde, damit wir die Verzeihung, die Sühne erreichen für diese schreckliche Sünde mit dem goldenen Kalb. Ramban ist nicht darüber zu sprechen. Aber Ramban glaubt, das Ganze ist chronologisch und es wird sehr interessant sein, ein anderes Mal uns mit Ramban auseinanderzusetzen. Nur hier, dieser Text, stützt auf Rashi. Und insbesondere, wie Rabbiner Hirsch ihn versteht, dass hätten wir die Sünde mit dem goldenen Kalb nicht gemacht, dann hätte Gott uns nicht beauftragt, ein Mishkan zu machen. Ja? Was dann gewesen wäre, für ein anderes Mal. Wichtig für uns ist, der Mishkan ist da, um Verzeihung zu bringen für Chetah Egel. Sagte, okay, ich lese nochmals umher. Aber Chetzeh, er sagt, Mishkan Baal Chaper, zweite Zeile vom letzten Absatz rechts. Mishkan Baal Chaper al Chetah Egel, der Mishkan kommt, um Verzeihung zu bringen für die Sünde mit dem goldenen Kalb. Kidemevar, Promot und Merubim mit Dvei Chazal, wie es in verschiedenen Orten ausgelegt wird, bei unseren Weisen. Das heißt, man kann es, es steht nirgends 100% eindeutig, aber man kann es rekonstruieren. Aber, Chet ze lo nitkaper legamre. Wie Gott zu Moshe sagt, ich werde verzeihen, aber nicht ganz, nicht so schnell. Ich werde das Volk nicht zerstören, aber ube'et pokti ufakadeti, wenn die Zeit kommen wird, dass ich mich daran erinnern muss, dann werde ich mich auch daran erinnern. So eine Sünde wird nicht schnell verziehen. Das heißt, die Sünde wurde nicht vollständig verziehen. V'roshe machet, der Eindruck, den diese Sünde hinterlassen hat, nicht alle dorot, ist für alle künftigen oder für vielen künftigen Generationen geblieben. Uchmo shepirish Rashi, wie Rashi selbst erklärt hat, auf dem Vers, den ich bereits erwähnt habe, Uviom, Pokti, Ufakadeti, Alem, Chatatam, das ist Shemot 32, 34. Gut, jetzt auf dieser Basis, ja, sagen unsere Weisen in Sanhedrin Kufbet, also 102a, dass Ma'at mina avonaseh, ein bisschen von dieser Sünde ist geblieben, und vereint sich mit anderen Sünden im Sharavonot. Wenn Poranut Baal Israel, wenn mal etwas Schlechtes geschieht, dem Volk Israel Schlechtes geschieht, dann ist es immer so, es gibt nicht She'en Bakzat Mipiron Avonegel. Reingemischt ist auch diese Last, die wir noch haben von Chetegel. Und jetzt kommt die große Frage. Ulefise, nachdem Yeshlavarer, müssen wir die Frage stellen. Ich bin jetzt links beim vorletzten Absatz. Bisman shamishkan uvet hamikdash kayamim, wenn wir das Mishkan hatten und später das Bet Hamikdash, tie kapara livnei Israel al chet ha'egel, dann kriegt man die Verzeihung für diese Sünde mit dem goldenen Kalb, weil wir im Tempel Gott dienen. Aber bisman shamishkan v'hamikdash enam kayamim, ma tie katakatam? Was wird aber sein in jenen Zeiten, wenn es kein Mishkan gibt, wenn es kein Bet Hamikdash gibt? Und ich stelle die zusätzliche, selbstverständliche Frage, ich sehe schon einige, die mit dem Kopf schütteln. Und was ist, wenn wir nicht einmal die Synagoge haben? Sagt er, wie Yeshlomar, vielleicht haben wir folgendes Zitat hier zu bringen. Dehine, siehe, Alef Chet Zayin Lamed steht für Amru Chazal, unsere Weisen haben gesagt, in Gemara Shabbat 118b, Kol HaShomer Shabbat Gilchator. Jeder, der den Schabbat ordentlich einhält, wie die Halacha es verlangt. Schabbat ist sowas bedeutend, sowas Heiliges, sowas Reinigendes. Afilu oved avoda zara kedor enosh. Auch hätte er sich beteiligt an Götzendienst, und zwar so wie jene Generationen, die den Götzendienst erfunden haben. Auch dann mochalimlo, tut man ihm das verzeihen. Im Schabbat liegen viele, viele religiöse Prinzipien. Mit dem Schabbat gestehen wir, dass der liebe Gott alles erschaffen hat. Sechs Tagen erschuf er, am siebten ruhte er. Er ist der Schöpfer. Das heißt, wenn wir Schabbat halten, gestehen wir erstens theologisch, dass es Gott gibt und dass er der Schöpfer ist. Mit dem Schabbat haben wir die Heiligkeiten in der Zeit. Und eine Heiligkeit, die so groß ist, dass sie sogar größer ist und nicht durchbrochen wird von der Mitzwa, das Mishkan zu bauen. Das, aus dem leitet Rav Matis Blum ab, dass sollten wir in einer Generation leben wie wir, dass wir keinen Mikdash haben, der Schabbat ist noch heiliger. Der Schabbat kann genau diese gleiche Verzeihung bringen. Und das steht eigentlich im Zitat, den wir gebracht haben. Weil Chetah Egel, die Sünde mit dem goldenen Kalb, das ist Götzendienst. Und diese Sünde, die hier erwähnt wird, das heißt hier, Das heißt, Afilu Oveda Vodazara, auch wenn er Götzen gedient hat, Kola Shomer Shabbat Gilchato, jeder, der den Shabbat ordentlich hält, Mochalin, nur tut man ihm das verzeihen. Okay. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir verstehen sollen. Immer wieder gibt es die Frage, jemand wohnt weit weg von einer Synagoge. Und er fragt, ich habe keine Synagoge in Gehweite, ich habe keine Synagoge in meiner Stadt. Ist es nicht besser, dass ich fahren soll zur nächsten Synagoge? Und wenn wir dann sagen, eigentlich nicht, dann gibt es immer wieder Leute, die so unglaubend schauen. Sie können es nicht verstehen, wie wir auf so eine Idee kommen. Aber eigentlich ist das genau das. Der Schabbat ist noch heiliger, dass wir zu Hause sitzen und Schabbat halten, auch wenn wir nicht im Gebäude der Synagoge sind, ist an sich die Heiligkeit von Sinai im Diesseits für einen Moment. Das ist auch, was wir aus einem der Smirot kennen, wo wir singen, Me'en Olam Haba. Shabbat ist Me'en Olam Haba. Es ist ein bisschen eine Vorschau der kommenden Welt. Das ist übrigens ganz interessant an sich. Maimonides ist ich will jetzt nicht frech sein oder etwas Falsches sagen, sehr, sehr elitär, intellektuell ausgerichtet. Seine Hoffnung ist, dass alle in diese Elite passen. Aber was ich meine ist, für Rambam, für Maimonides, ist es so, dass unsere Anstrengungen im Diesseits, um unsere Seele zu entwickeln, um unser Verständnis zu entwickeln, unsere jüdische intellektuelle Fertigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, enorm wichtig sind für das Jenseits. Und wir können das ein bisschen bestätigen, auch wenn wir versuchen, das ein bisschen breiter zu definieren als Rambam. Wenn jemand für Maimonides folgendes, was ist im Jenseits? Im Jenseits haben wir unsere fleischliche Hülle nicht mehr und gelangen wir zur Möglichkeit, um ein Verständnis von Gott zu haben, die wir als lebendige Menschen nicht haben können. Und das für Rambam ist der größte Genuss, den wir haben können. Ein unglaublicher Genuss. Nur haben wir die Fertigkeiten entwickelt, um sowas genießen zu können, dann können wir richtig genießen. Wenn nicht, dann genießen wir die Hälfte, ein Viertel, ein Zehntel. Ich möchte dieses Argument von Maimonides auf Schabbat übertragen. Wenn jemand mitbekommt, am Schabbat kein Telefon, kein Computer, kein Fernsehen, kein Autoreisen, also so vielen anderen Dingen, kein Rafting, dann jemand, der nicht weiß, den Schabbat zu feiern, das ist schrecklich langweilig. Wenn jemand nicht diese Fertigkeit entwickelt hat, den Schabbat verstehen zu können, dann kann er damit sehr wenig anfangen. Ja, wir sehen es auch jetzt. Menschen, die jetzt zu Hause stecken bleiben, es gibt solche, die werden Meshugge. Und es gibt solche, die nehmen Teil an Orchot Chaim und sowohl die Organisation als auch die Wege des Lebens. Und wir versammeln uns, um zusammen zu lernen, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sitzen, gelingt es uns, das Gemeinsame zu pflegen und etwas Bedeutendes miteinander zu tun. Das ist doch genau, was er hier schreibt. Der Schabbat, ja, kann uns diese Heiligkeit bringen. Aber dafür verlangt es natürlich, dass wir uns öffnen, diese Möglichkeit, diese Offenheit haben, um die Heiligkeit des Schabbats mit zu bekommen. Hier ist ein Text, der von einer anderen Zeit stammt. Übersetzt wurde er im 20. Jahrhundert, 1996. Geschrieben von Eliyahu Meir Klugman, also es ist nicht übersetzt, es ist von ihm, aber es spricht von einer Zeit im 19. Jahrhundert, wo Rabbiner Samson Raphael Hirsch, sich eigentlich mit der Heiligkeit der Synagoge auseinandergesetzt hat. Und er sagt etwas, da muss ich sagen, dass dieser Kapitel hier ist, verdanke ich einem Kollegen von mir in Amerika, der den Kapitel gefunden hat, ist sehr, sehr zutreffend. Rabbiner Hirsch lebt in einer Zeit, in welcher das Reformjudentum aszendant war, es wuchs. Und für die Vertreter des Reformjudentums war die Heiligkeit insbesondere in der Synagoge zu finden. Sie achteten sehr, sehr auf Dekorum. Man soll sich sehr, sehr anständig in der Synagoge benehmen. Und der Gottesdienst musste umgestaltet werden. damit er sich dazu eignet, so auszusehen wie ein protestantischer Dienst in der Kirche. Das war denen sehr wichtig. Und Rabbiner Hirsch in verschiedenen Arten und Weisen versucht, dieser Einstellung entgegenzuwirken. Mhm. Und interessanterweise sagt er, hallo, wie geht's dir? Sagt er dabei etwas, das genau für uns auch sehr interessant ist, als ob er eine Nachricht für uns hat. Im 12. Kapitel vom Buch Schmott, in seinem Kommentar zu Chumash, das hat jetzt mein Freund nicht gebracht, aber ich bringe das, sagt Rabbiner Hirsch, er kommentiert eigentlich jenen Absatz, in dem wir die Mitzvah von Pidyon HaBen haben. Also die erstgeborene Jungen, ein erstgeborener Junge, der ist heilig, alle sind heilig, aber der ist insbesondere heilig in dem, dass wir ihn von einem Kohen auslösen, abkaufen müssen. Dafür zahlen wir einem Kohen 5 Slaim, wenn das Kind 30 Tage alt ist. Oder hoffentlich dann, wenn es verschoben werden muss, dann liebstens nicht lange. 5 Slaim, 5 silberne Mundstücke. Heutzutage zählen wir mit circa 100 Gramm Silber, um sicher zu sein, das reicht. Einst war das so ein Monatlohn für einen Tagesarbeiter. Jedenfalls, Rabbiner Hirsch versucht zu verstehen, was das heißt. Die Erstgeborenen sind heilig, müssen ausgelöst werden. Was soll das sein? Und die Idee ist, dass eigentlich vor der Sünde mit dem goldenen Kalb jede Familie einen Kohen haben konnte, wenn sie einen erstgeborenen Sohn haben. Und der jüdische Gottesdienst soll nicht in eine zentrale Kultstätte im Beit HaMikdash zentriert werden, das gab es noch nicht, sondern überall. Und weil wir mit dem goldenen Kalb gezeigt haben, dass wir eben so einen Fokuspunkt brauchen, und weil wir uns versündigt haben, haben wir uns einerseits verunfähigt, wenn ich das so sagen kann, verunfähigt, Kohanim zu sein. Nur aus dem Stamm Levi können die Kohanim kommen. Und deshalb müssen wir unsere Erstgeborene auslösen, weil sie heilig sein sollen, aber nicht können. Und es kam das Gebot, das Mishkan zu bauen. Ja, das heißt, die beiden Erklärungen hängen miteinander zusammen. Und da sagt Rabbiner Hirsch, aber ideellerweise ist es nicht in Tempeln, dass wir unser Judentum leben, sondern jedes Haus ist ein Tempel. Jedes Zuhause ist ein heiliger Ort. Und das versucht Rabbiner Hirsch auch hier in diesem Text zurückzugewinnen. Schauen wir mal, was hier steht. The emphasis in Jewish communities in the past, he stressed, has not been on prayer or acts of kindness and generosity, but rather on Torah. Also erstens, noch bedeutender als das Ort des Gebetes, noch bedeutender als das Gebet, ist Torah lernen. And the vitality of Torah is measured not by the beauty of the study halls, but rather by the numbers of students who study there. Auch wir jetzt, wir haben kein Gebäude, also auch sonst nicht, aber erst jetzt nicht. Wir können nicht in einer der Synagogen sitzen, wo wir dann Shiurim organisieren oder in anderen Räumlichkeiten. Aber unser virtueller Beit Midrash hat eine Pracht, die wir können es nicht überschätzen. Es ist einfach eine gewaltige Pracht, weil wir zusammenkommen, um zu lernen. Rabbi Hirsch noted sadly that there is rarely a dearth of funding to build a new synagogue or to refurbish an existing ones, while efforts to mobilize resources for Torah study always meet with resistance. Also es ist wesentlich leichter, für 4 Wände Geld zu kriegen, als um es mit Leben zu finden, und das Problem existiert bis heute. Aber dann in 1860, Rabbiner Hirsch kam 1851 nach Frankfurt, glaube ich, und 1860 schreibt er einen Artikel im Journal, im Zeitschrift, den er gegründet hat, Yeshurun, und griff insbesondere jene Reformeinstellung, dass um ein guter Jude zu sein, wenn man einfach die Synagoge besuchen muss. Ich muss übrigens sagen, insbesondere weil wir diesen Schuh aufnehmen und Menschen das später auch sehen werden, ich liebe den Ausdruck guter Jude überhaupt nicht. Der ganze Ausdruck ist da, damit man sich einen Schulterklopf geben kann. Ich bin okay. Und wie Rav Yosef Ber Soloveitchik das so schön gesagt hat, was ich zum Titel meines ersten Buches genommen habe, ein reißendes, lärmendes Wildwasser. Die Religion ist nicht Opium für das Volk, sondern es ist die konstante Herausforderung, sich einen Schulterklopf zu geben, ist genau das Gegenteil, sagen, alles ist in Ordnung, ich muss jetzt nichts tun. Also den Ausdruck guter Jude mag ich nicht, aber hier ist die Reaktion von Rabbiner Hirsch in Yeshurun 1860. Perhaps the most radical cure in a time of confusion and the loss of all values would be the provisional closing of all synagogues. Die Synagoge, er stellt sich vor, man könnte die Synagogen vorübergehend schließen. Nicht, weil die Synagogen unwichtig sind, aber damit wir uns daran erinnern, dass das tägliche Leben noch wichtiger ist. Dass die Synagogen da sind, damit wir die Heiligkeit von der Synagoge mitnehmen, ins tägliche Leben hineinfließen lassen. Und wenn wir das vergessen, dann wäre es eine gute Idee, die Synagogen für eine Weile zu schließen. That such an idea not frighten the reader, the closing of all synagogues would not affect or alter the precepts of the divine law one iota. Die Synagoge zu schließen ändert die Halacha überhaupt nicht. Alle Mitzvot bleiben gleich. But even a hypothetical announcement of the removal of the prohibition against eating the Gidan Asher, the sinew of weakness, for example, would shatter the very foundations of God's law. Die Reformer haben ja in verschiedenen Plattformen bekannt gegeben, dass bestimmte Gesetze oder viele Gesetze aufgehoben werden. Und sagt auf Hirsch, die Synagoge zu schließen, vorübergehend, würde das Judentum nicht ändern. Aber auch eine Mitzwa, auch so eine, wo wir kaum dazu kämen, um sie zu übertreten, wie Gittan Asher, um rein theoretisch anzubieten, dass diese aufgehoben wird, das ist Rütteln an den von Säulen des Gesetzes Gottes. Wir rütteln dort, weil wir dann plötzlich nachdenken, könnten wir das Gesetz nicht ändern. The closing of all synagogues through Jewish hands would constitute the loudest protest against the denial of the divine law in the life and home. Jetzt entdecken wir, wie schön das ist und wie richtig das ist. Zu Hause leben wir weiter jüdisch. Die Halacha hört nicht auf, das jüdische Leben hört nicht auf, das Lernen hört nicht auf, auch Rot Chaim hört nicht auf. Es lebt weiter. It would give the most drastic emphasis to the truth that divine Judaism embraces and dominates the totality of Jewish life and does not find its fulfillment in the halls of prayer and worship. Die Synagoge ist lediglich etwas drauf. Die Synagoge erlaubt uns zusammenzukommen, großartigen Dingen zu tun, aber sie ist nicht die Basis des jüdischen Lebens. Ich muss hier, ich kann mich nicht zurückhalten, hier eine Sache hinzuzufügen. Ich war ja mehrere Jahre in Deutschland als Rabbiner, als Gemeinderabbiner tätig und mir ist aufgefallen, dass man in Deutschland ganz viele Subventionen angeboten hat, um jüdische Gemeinden wieder aufzubauen und man hat prächtige oder weniger prächtige, aber allerdings teure Synagogen wieder aufgebaut. Und eigentlich war das ein Fehler. Hätten jüdische Vertreter der Regierung, und insbesondere das geht zurück zu Helmut Kohl, gesagt, lieber Herr Kohl, lieber Bundestagsmitglieder, ihr wollt wieder jüdisches Leben, das können wir tun, aber ihr müsst verstehen, jüdisches Leben entsteht nicht in Gebäuden, sondern jüdisches Leben entsteht in Menschen. Wir brauchen Geld für jüdische Erziehung. Ihr müsst umdenken. Es geht nicht, ein jüdisches Museum zu bauen, wird es nicht machen. Wir brauchen jüdisches Leben, dann hätten die auch Ja gesagt. Stattdem hat man nicht gefragt. Man hat für Geld für Synagogen gefragt. Man hat prächtige Beuten, die manchmal ein bisschen leer stehen. Und das Geld wäre für jüdische Erziehung viel besser eingesetzt. Die Regierung gibt sogar Geld für jüdische Jugendarbeit, ja, in Deutschland. Das heißt, die wären auch bereit, mehr zu tun. Man musste nur fragen und erklären. Und das ist eigentlich Sabine hier Schier jagt, ja, dieses Projekt, 130 Jahre. Mal ein bisschen die Synagoge zu schließen, nicht für lange, nur vorübergehend, ist eine Erinnerung, das jüdische Leben, das Judentum zu Hause ist die Basis und im Alltag. Und darauf baut die Synagoge. Und wenn wir dann die Synagoge drauf bauen, dann sind unsere Synagoge herrliche heilige Stätten. Aber wenn sie unsere letzte Rettungsband sind, dann leider ist das wie ein Boot, das nur einige Löcher hat. Also das ist nicht so gewaltig. Ja, also Vayakel Moshe, Moshe hat die Menschen versammelt. Wir versammeln uns heute nur virtuell, aber immerhin merken wir, Moshe versammelt die Menschen, um etwas zu bauen, etwas Physisches, aber sagt, halt, das Geistige in der Zeit, das Geistige überhaupt, hat Vorrang. Dort ist die Basis des Judentums. Sheshet Yamim. Ich kann hier zitieren, noch eine Quelle. Das ist aus Pirkei Avot. Yossi ben Yoezer ish Tzredav, Yossi ben Yochanan ish Yerushalayim kibluhem. Im ersten Kapitel von Pirkei Avot sprechen wir von der Kette der Übergabe der Torah, wer die führende Person war in jeder Generation und die führende Personen oder das führende Gremium in einer Zeit. Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe hat die Torah am Berg Sinai erhalten. Und Sarali Joshua Eratzi seinem Schüler übergeben. Das heißt, der nächste Anführer des jüdischen Volkes war Joshua. Joshua Lizkenim, nach ihm gab es eben die Stammesältesten, die das weitergeführt haben, die Joshua noch kannten. Und nachdem brach die Periode der Propheten an. Lizkenim Linvim. Und das geht so für viele Jahrhunderte. Und dann, nach diesen vielen Jahrhunderten, kommen wir in die Periode von Anshei Knesset HaGdola, die Leute der großen Versammlung, am Anfang des zweiten, der Zeit des zweiten Beit HaMikdash. Und dann fangen wir an, Menschen namentlich zu begegnen. Und ganz schnell kommen wir zur Periode von den Sugot, wo zwei Personen sich das größte Amt im Judentum teilten. Das größte Amt, das heißt, einer war Nassi und der andere war Vorsitzender des Sanhedrins. Hier haben wir Yossi ben Yoezer aus Zreda und Yossi ben Yochanan aus Jerusalem. Die waren das nächste Glied. Und Yossi ben Yoezer aus Zreda sagt, Yehi veitcha beidvad lechachamim. Er sagt, dein Haus soll ein Haus der Versammlung sein für die Weisen. Ve've mit abek bafaraglehem. Du sollst dich verstauben sogar mit dem Staub ihrer Füßen. Das heißt, wie man damals saß, ist nur wenigen Leuten saßen auf Stühlen. Die meisten saßen am Boden und dann hat man ja das Staub mitbekommen. Aber das ist dann auch symbolisch auch. Wir sollen bereit sein, uns daran schmutzig zu machen, um nur in ihrer Nähe zu sein, am Boden vor sie zu sitzen. Wer weschote bezamaitrem, trinke ihre Wörter mit Durst. Und hier haben wir wiederum das gleiche Prinzip, was Rabbiner Hirsch betont hat. Es ist zu Hause. Er hätte sagen können, geh im Lehrhaus. Nee, er sagt, dein Haus soll ein Ort sein, wo man sich versammelt, um Torah zu lernen. Und jetzt ja, ist jeder von uns zu Hause, hat einen Ort, wo die Vre Torah hineinfließen. Also es ist nicht leicht, aber es ist nicht unheilig. Umgekehrt, unsere Häuser werden geheiligt. Und damit ist es, was ich für heute geplant habe, jetzt zu Ende. Und wenn jemand Fragen hat, werde ich sie gerne auch aufnehmen. Bitte denkt daran, wenn Ihr Mikrofon gemutet ist, um auf Unmute zu klicken. Möchte jemand sich melden?
Ja, das ist sehr gut und sehr spannend. Aber es geht nicht einfach um die Synagoge. Synagoge ist übrigens ein griechisches Wort. Bei uns heißt es Beit Knesset und das ist Versammlung. Ja? Und es geht um die Gemeinsame, um die Gemeinsamkeit. Ja? Unsere jetzige Situation birgt die Gefahr der Vereinsamung und der Vereinzelung. Und es ist wichtig und richtig, dass jeder von uns zu Hause Schabbat hält und und Tefillin legt in der Früh und so weiter. Das muss man machen. Aber man soll nicht ignorieren, wie wichtig und wie stark das gemeinsame Gebet und die gemeinsame Aktion ist.
Stimmt. Also wir haben jetzt eine gemeinsame Aktion und wir werden sie vermehren. Aber eigentlich möchte ich eine Sache, die Erwin jetzt gesagt hat, aufnehmen. Ich habe es noch nicht genug gemacht, aber ich habe angefangen, einige Leute anzurufen, wo ich weiß, dass sie einsam sein können. Es ist schrecklich, einsam zu sein. Ich war mal in einer Gemeinde zu Besuch und die hatten mir eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Ich bin am Freitag gekommen und konnte erst am Sonntag zurück und ich war dort 2 Tage alleine. Und das war eine kleine Stadt, eine mittelgroße Stadt, nahe dem Stadtzentrum. Wenn man jetzt eine Stadt nimmt, die hat so 100, 150.000 Leute, auch im Stadtzentrum kann es mal aussehen, wie das ganze Ort tot ist. Und wir waren nicht auf der Hauptstraße, wir waren so in einer Nebenstraße, aber ganz dicht beim Stadtzentrum. Also wir waren so 200 Meter vom Stadtzentrum, in der Nebenstraße. Und es war bedrückend, die Stille. Ich war nicht nur alleine im Gebäude, also in der Wohnung, aber alles war still. Es gab eine Parkanlage in der Nähe, das macht die Stille noch mehr bedrückend eigentlich, nachts. Und Mozei Shabbat habe ich dann meine Mutter angerufen und gesagt, jetzt verstehe ich, was du durchlebst, weil du lebst ja alleine. Zwar in einer größeren Stadt, die 2-3 Mal so groß ist, aber dennoch, das Prinzip bleibt. Einsamkeit ist schrecklich. Und wir können jetzt gerade die Einsamkeit nicht durch Besuche aufheben, aber wenigstens durch Anrufe. Und wer ein bisschen jünger ist und deshalb nicht in eine schlimme Risikogruppe also jünger und gesund ist und nicht in eine besondere Risiko für Corona ist, kann auch mal einkaufen gehen für Menschen, die es eben nicht können. Und auch, es ist sehr wenig, aber auch nur meine Mutter, wir haben für heute meine Mutter, die ja viele hunderte Kilometer von hier lebt, organisiert, dass der Sohn von Freunden für ihr ist, gehen einkaufen. Sie hat mit ihm eine Minute gesprochen, 2 Minuten, aber das hat ihr ganzer Alltag, sie hat mich zurückgerufen, wie gewaltig das war. Das ändert den ganzen Alltag. Also auch wenn wir mit Abstand von 3-4 Meter diesen Kontakt pflegen können, dann ist das an sich auch eine schöne Sache. So, das kann ich hinzufügen.